Ich freue mich, dass wir miteinander den Anfang dieser schönen Adventszeit feiern dürfen. Wir waren schon gestern Abend hier in einer großen Schar zusammen. Und ich will auch Sie heute grüßen mit dem Wort: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Wir wollen miteinander von dem bekannten Adventslied Macht hoch die Tür Nummer 6, die Verse 1 bis 3 singen. Nummer 6, 1 bis 3. Wir wollen beten. Du treuer und gütiger Herr, wenn wir jetzt wieder in diese Festzeit eintreten dürfen, dann wollen wir dir danken für die große Erwartung und die Freude, die wir in dir haben. Wir kommen aus den zurückliegenden Tagen und tragen noch mit uns die Beschwernisse, die Traurigkeiten, die Sorgen, die Belastungen. Und auch heute Morgen sind viele in unserer Mitte traurig und verzagt. Doch wir wollen dich anrufen, weil du unser Schöpfer bist, weil du unser Heiland und weil du unser Tröster bist, dass du uns die Freude gibst, die nur du geben kannst, dass du jetzt mit jedem von uns heute Morgen redest, und dass wir stille werden vor dir. Wir wollen jetzt auch in der Stille vor dir alles bekennen und niederlegen, was uns Not macht, was uns beschwert. Auch so manches, wo wir gegen dich gesündigt haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns reinigst und frei machst. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Amen. Wir hören noch einmal unsere Posaunen. Freude, Freude, über Freude, Christus wehret allem Leide. Wir danken euch für diesen Gruß und er soll weiterklingen in unseren Herzen. Ich möchte mit Ihnen aus Jesaja 40 lesen, von Vers 1 bis Vers 11. Es gibt ja Stunden in unserem Leben, da spüren wir, dass Gottes Gericht Schuld heimsucht. Das sind die schwersten Stunden, die Sie durchleiden könnten. Wir sprachen letzten Sonntag davon. Wenn Ihr Gewissen aufwacht und sie sehen, wie verkehrt und wie falsch unser Handeln war und wie wir jetzt das auslöffeln müssen. Und in diesem Augenblick entfaltet Gott in seinem Prophetenwort durch Jesaja die größte Trostbotschaft, Jesaja 40 bis 55. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereite dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Und der Grund, warum er nicht weiß, was er predigen soll, der ist nun hier beschrieben. Alles Fleisch ist Gras und alle Güte des Fleisches ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Atem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Jetzt wollen wir miteinander das Adventslied singen. Wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 10, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
gewesen von gestern Abend, wie wir immer wieder die Adventserwartung aus dem Alten Testament lernen wollen. Und da gibt es ja viele Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Und ich möchte heute über die Adventserwartung dieser merkwürdigen Gestalt, die da auftaucht, des Bileam aus Mesopotamien sprechen. 4. Mose 24, wir können die ganze Geschichte nicht lesen, es sind mehrere Kapitel in der Bibel. 4. Mose 24, Vers 17. Der Bileam fängt ja ganz feierlich an und sagt, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Und jetzt kommt das, was er sieht. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Liebe Gemeinde, in unseren Tagen ist ja so, dass die großen Führerpersönlichkeiten in unserem Volk nimmer hoch geachtet werden. Könige und Fürsten, die werden fast ausschließlich nur noch in den Glattspalten der Regenbogenpresse behandelt. Politiker, die werden so allgemein hochnäsig und hochmütig kritisiert und in den Dreck gezogen. Bischöfe gelten auch nicht viel. Und Wirtschaftsführer, die müssen sich oft vor Terroristen und Räubern im Hintergrund halten und verstecken. In unseren Tagen gibt es eigentlich bloß noch eine Gruppe, die allgemein bewundert und anerkannt wird. Das sind die großen Weltstars. Die jungen Leute, die Teenager, die hängen schmachtend die Poster in ihren Zimmern auf und reden von diesen tollen Leuten. Ihre Melodien werden gesungen und auf X-Kassetten und Platten und Kompaktdisc gehört und die Frisuren werden nachgemacht und die Kleider sind davon geprägt. So wie die Stars, das haben, Sie wissen doch, was Star heißt. Das ist im Englischen, das heißt Stern. Das sind also jene Lichtfiguren, denen man nachhängt, die hoch im Kurs stehen. Es geht manchmal ganz schnell, wie diese Sterne wieder fallen. Was irgendwann in den letzten Tagen, da las ich, dass einer der bekanntesten, der Michael Jackson, bloß wegen so ein paar Skandalnachrichten den Zorn seiner Fans spürt. Und da hieß es in einer der Zeitungen, dass die jungen Mädchen die Poster runterreißen und mit Tränen in den Augen auf dem Boden zertrampeln. So schnell können Stars stürzen. Aber wenn wir in diesen Weihnachtstagen unsere Sterne aufhängen, und wenn der Stern so eine wichtige Rolle spielt, Sie kennen das aus den Schaufenstern und aus der Dekoration und aus den Symbolen, das gehört ja mit in diese Advents- und Weihnachtszeit. Welche Sterne haben wir? Woher kommt denn das überhaupt mit diesem Bild vom Stern? Ein paar, die haben ja da ihren Arbeitgeber beim guten Stern auf allen Straßen, aber da ist der Chromglanz auch schon ein bisschen beschlagen in diesen Tagen. Das ist auch nicht gemeint. Und andere sagen, ja nun, meine Sterne, die liegen in meiner Brust. Da, wo ich was will, mit meinem Leben was tun kann, da ist meine Hoffnung, da ist meine Zuversicht. Und wir Christen sagen, aller Trost und alle Freude liegen für uns in dem einen Stern, der erschienen ist. Das ist ein Symbol, ein Codewort. Für Jesus, der strahlend hell am Firmament leuchtet, am dunklen Nachthimmel. Und für uns kann es gar nichts Gleichrangiges geben. Gar nichts, was ihm irgendwo zur Seite treten kann. Da sind wir so erfüllt davon. Und wir wollen auch heute am Beginn der Adventszeit sagen, wenn wir uns zusammensetzen und Kerzen anzünden, wenn wir Gottesdienst halten, wenn wir feiern in diesen Tagen, dann soll unser Blick immer wieder auf diesem einen Stern ruhen, den wir erwarten, über den wir uns freuen, den wir ansehen. Stern, auf den ich schaue. Fels, auf dem ich stehe. Führer, dem ich traue. Stab, an dem ich gehe. Brot, von dem ich lebe. Quell, an dem ich ruhe. Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Ich möchte Ihnen heute das einfach mal zeigen, wie das in Israel schon jahrhundertelang gelebt hat. Seit den Tagen, als Israel das gelobte und vom Herrn verheißene Land in Besitz nahm, ist die Erwartung groß für den einen Stern, der kommen wird. Der strahlend helle Stern in der dunklen Nacht. Mein erster Punkt. Hell strahlt der Stern in der dunklen Nacht. Ich muss Ihnen doch noch die Geschichte von Biliam ein wenig erzählen. Eine sonderbare Geschichte. Die Israeliten waren 42 Jahre lang durch die glutheiße Wüste gewandert. Es waren schwierige Jahre. Jahre, in denen sie verzweifelt und missmutig waren. Und als sie endlich ganz nah am verheißenen Land, am Ziel waren, da kamen neue Schwierigkeiten. Die Amalekiter verwehrten ihnen den Weg. Sie mussten dann einen großen Umweg machen über diese große Verkehrsstraße, die durch Jordanien führt, die Königsstraße genannte Verkehrsverbindung durch die Wüste, herum um das Gebirge Moab. Und der König der Moabiter, der hat gehört, wie das mit den Israeliten gefährlich ist. Man hat da gemunkelt, da ist doch große Gott mit ihnen. Da hat sie überlegt, wie kann ich die Israeliten schlagen? Und er kam auf eine Idee, ich brauche eine Wunderwaffe, eine Geheimwaffe. Mit Schwert hat das keinen Wert und mit Spieß hat das keinen Wert. Und dann holte er aus dem Zweistromland aus Mesopotamien einen der damals bekanntesten Seher, sagte man. Das war einer, der irgendwo mit diesen geheimnisvollen göttlichen Kräften in Verbindung stand. Wenn Sie mich jetzt fragen, was war mit dem Biliam los? Es geht ja an seiner Person eigenartig durcheinander. Gott redet durch ihn, auf der anderen Seite ist er ein Mensch, dem auch immer wieder das Heidentum durchbricht, in dem der ungehorsam lebt. Ist ja bei uns oft gar nicht anders. Gott schenkt uns große Offenbarungen und dann hat die Sünde wieder Raum. Und der König Balak, der Moabiterkönig, sagt dem Biliam durch seine Boten, ich werde dir unheimlich viel Geld zahlen. Komm und verfluche Israel. Das ist die einzige Waffe, mit der man Israel schlagen kann. Gott warnt den Biliam. Biliam setzt sich über die Warnungen hinweg unterwegs. Und jetzt kennen Sie die Geschichte alle, wie er auf der Eselin reitet. Läuft die Eselin plötzlich nicht mehr weiter. Nicht, weil sie störrisch war, sondern die Eselin war gescheiter als der Biliam. Die Eselin sieht, dass ein Engel Gottes im Weg steht. Und der Biliam, zornentbrannt, sagt er, lauf, du dummes Viech, und schläg die Eselin. Und ich sage, warum schlägst du mich? Und erst da sieht Biliam, Gott steht im Wege durch seinen Engel. Und Gott sagt ihm, du darfst hingehen, aber du darfst Israel nicht verfluchen. Du musst Israel segnen. War natürlich eine Enttäuschung für den König Balak, als der Biliam hintritt. Es ist das Gebirge Pisgah, wo sie dann opferten, wo später Mose starb. Und dort vom Gebirge Pisgah, wo man hinunter sieht in Jordansenke, wo die Israeliten lagen, da fängt Biliam plötzlich an, Israel zu segnen. Mit wunderbaren Worten. Gesegnet bist du. Und der Balak, der Moabiterkönig, war empört und sagt, ich habe dich doch nicht bestellt und bezahlt, dass du sowas redest. Und dann sagt er, wie soll ich anders reden können? Wenn Gott mich sendet und ich bin nur ein Bote Gottes, dann kannst du mir ein Haus voll Silber und Gold geben. Ich kann doch nur die Wahrheit des Gotteswortes reden. Und dann sagt er über Israel Worte, können Sie selber nachprüfen, ob das stimmt. Es ist ein Volk gesondert und zerstreut. Bis heute ist das jenes Geheimnis des Volkes Israel. Das Volk, das gesondert ist von allen Völkern
und das doch zerstreut ist unter allen Völkern. Und dann zum Schluss hebt er an und sagt dann diese wunderbare Messias-Weissagung, wie er noch einmal ansetzt und sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber noch nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob ausgehen und ein Zepter aus Israel aufgehen. Und wieder tobt der Balak und sagt, halt deinen Mund. Da sagt er, Gott hält sein Wort. Und Gott wird dieses Wort erfüllen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Sollte er etwas sagen und nicht halten, sollte er etwas reden und nicht tun. So hat es dann Jesus erfüllt. Er ist der helle Stern. Ich möchte kurz ein paar Sachen dazu sagen, was das heißt, dieses wunderbare Bild, was das für Sie bedeutet. Wenn Sie wissen wollen, was Jesus in Ihrem Leben bedeuten kann, er ist das helle, strahlende Licht am dunklen Nachthimmel. Jesus hat das ja noch einmal mit seinen Worten bekräftigt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es sind viele, die in der Adventszeit traurig sind und dann, einfach weil die Wehmut hochkommt und das Gemüt so viel Raum hat, reden sie von ihrem unerfüllten Leben, von ihrem Schmerz, von der Traurigkeit. Ich weiß, Adventszeit ist bei vielen eine ganz traurige Zeit. Machen Erinnerungen auf aus der Kindheit und dann leidet man unter der ungewissen Zukunft, unter der Last der Krankheit und sagt, was ist denn los? Wie geht's bei mir weiter? Ich weiß meinen Weg nicht mehr. Jesus ist das Licht für Sie. Er will Ihnen das jetzt in diesen Tagen ganz klar machen, dass Ihr Leben in seiner Hand ruht, dass Sie von ihm geführt werden, auch durch die dunkle Nacht, und es macht gar nichts aus, wenn Sie auch den Weg nicht wissen. Er macht Ihre Finsternis Licht und macht es ganz hell bei Ihnen. Und er schließt auch das Geheimnis Ihres Lebens auf und sagt, lass doch genug sein, dass er der Herr ist und dass er sie führt. Er macht es so weit hell, wie sie es brauchen. Er ist ihr Licht. Das heißt ja im schönen Lied. Loben Herrn, mächtigen König der Ehren. Er ist dein Licht. Seele, vergiss es ja nicht. Aber noch was anderes fällt mir bei dem Licht immer wieder auf. Und das ist auch ganz wichtig für diese Adventszeit. Wenn das Licht hell scheint, dann sieht man ja auch alle Mängel. Ich möchte Sie darauf vorbereiten. Die Adventszeit ist eine Zeit, früher hat man gesagt, eine Fastenzeit, oder wir würden heute sagen, eine Zeit der Reinigung, eine Zeit der Buße, der Umkehr. Damit wir den Herrn empfangen können, wollen wir auch sehen, was seinem Kommen im Wege steht und die Hindernisse sehen. Ich hoffe, dass in diesen Adventstagen Jesus bei Ihnen ganz hell beleuchtet, was Schmutz und was Sünde ist, was Unrecht ist in Ihrem Leben. Dass sie Böses erkennen können und dass sie es in seinem Licht bereinigen können. Dass sie sagen, für mich war das eine ganz enorm reiche Zeit. Ich bin herausgetreten aus so vielem Dunklen meines Lebens ins Licht Jesu. Das ist was Wunderbares, wenn Menschen ihre Beziehungen neu ordnen. Wenn unser Familienleben wieder durchscheinend hell wird. Wenn eine Ehe erneuert wird durch Jesus. Wenn er hell hineinleuchtet. Wenn unser ganzes Wesen, unser inneres Leben hell durchscheinend hell wird. Das ist ja immer wieder auch in den großen Prophetenworten die Ankündigung, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in der Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das soll bei Ihnen jetzt geschehen in den Weihnachtstagen. Es soll strahlend hell werden. Strahlend hell werden. Ich sehe das Licht mitten in der dunklen Nacht meines Lebens. Ich sehe das Licht mitten in der Traurigkeit, mitten in der Angst. Ich sehe das Licht Jesu. Übrigens, ein anderes Licht werden Sie nicht finden. Es wird keine andere Erklärung geben. Es bleibt alles rätselhaft und dunkel. Das ist das Licht. Eine zweite Erklärung will ich geben. Dieser Stern gibt Orientierung für Verirrte. Nun wissen Sie, dass ja die Sterne eine ganz wichtige Bedeutung haben, in der Seefahrt zum Beispiel. Aber auch unsere Flugpiloten, die lernen noch
nach dem Sextanten sich an den Sternen ausrichten. Die fliegen natürlich nicht mehr so, aber für alle Fälle müssen sie es noch lernen, damit sie in Notsituationen sich orientieren können. Auch wenn unsere Schiffe heute mit Radar schon fahren, sie werden nach den Sternen ihren Weg genau richten können. Was heißt denn dieses Bild? Warum ist denn das Bild vom Stern überhaupt gewählt? Die Bibel möchte ja immer wieder auch durch diese Symbolik zu uns reden. Sie können ihre Lebensentscheidungen nur richtig fällen, wenn sie Orientierung haben. Und nun sind wir alle oft ratlos. Was soll ich tun in den Schwierigkeiten meines Lebens? Oder Sie stehen an einer Weggabelung Ihres Lebens. Was soll ich tun? Ja, was ist richtig? Da kann man sich einen Kopf zerbrechen. Sie fragen den und er gibt Ihnen den Rat. Sie fragen einen anderen und er gibt Ihnen einen anderen Rat. Es ist ja eine Verheißung, die oft im Wort Gottes anzutreffen ist, dass er, der Herr, sie mit seinen Augen leitet. Und ich bin so froh, dass das auch gilt, dass man sich da ganz blind darauf verlassen kann. Er wird mich mit seinen Augen leiten, aber dazu brauchen Sie sein Wort. Und wenn Sie sein Wort lesen, dann erfüllt sich das, dass Jesus durch das Wort Gottes hindurch Ihnen ganz konkrete Weisungen gibt. Und auf einmal verstehen Sie dieses Wort. Sagen, ach, das hat mir jetzt heute richtig geholfen. Oft geht es ja einem schon so beim Losungswort, dass man sagt, das ist ja wie für mich ausgewählt heute. Aber lesen Sie nur mehr im Wort. Sie werden merken, wie das immer in Ihre Situation ganz genau hineinredet und wie Sie immer besser erkennen, ich kann meinen Weg nun unsträflich gehen. Weil ich sein Wort habe. Und dieses Wort hineinleuchtet in meine Situation. Dieses Wort leuchtet natürlich auch hier hinein wie mit einem feurigen Stift bis ins Gewissen. Es geht oft so hinein, dass es scheidet Seele und Geist, dass es uns durchfährt und trifft. Aber ich muss auch sagen, dieses Wort macht uns auch die Güte und Liebe und Barmherzigkeit Gottes groß. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Man kann wieder seine Entscheidungen klarer sehen. Ich wünsche Ihnen in diesen Adventstagen, dass Sie Ihre Lebensentscheidungen richtig klar sagen, sehen können, dass Sie sagen können, ich spüre, wie auf Schritt und Tritt mich der Herr umgibt. Vor ein paar Tagen ist es mir so gegangen, wie ich einen Brief von einer unserer Arztfamilien, von christlicher Fachkräfte international, von der Familie Dr. Müller aus Nebobongo las. Die sind in Zaire und dort ist eine ganz katastrophale Wirtschaftskrise. Unheimlich, wie die dort leben. Sie schrieben, sie haben in ihrem Krankenhaus nur die Hälfte der Medikamente, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO überhaupt für den eiserne Ration des Basisgesundheitsdienstes da sind. Und da erzählt dieser Arzt so schön, wie abends die Frau die Kinder ins Bett bringt und die Kinder noch so beten. Lieber Heiland, lass doch auch endlich unser Gepäck ankommen. Das war nach langer Zeit immer noch nicht da. Da klopft's an der Tür. Dann kommt ein Afrikaner und sagt, ich komme gerade von Bunia, das ist die Grenzstadt, nach Uganda. Und ich habe im Zoll gesehen, da steht das ganze Gepäck. Und die Zöllner, die waren unverschämt. Die wollten eine vierstellige Dollarsumme. Aber ich habe mit denen gesprochen. Ich habe es ohne einen Pfennig rausbekommen. Und er sagt, das war so überwältigend für die Kinder zu erleben. Ich habe doch gerade erst gebetet und jetzt ist das Gepäck da. Sie werden es nicht immer so erleben. Gott kann Sie manchmal auch lange warten lassen. Aber Sie wissen doch, dass der Herr Ihre Wege lenkt. Sie wissen doch, dass man ihm vertrauen kann. Und das ist nur so wichtig für uns, dass wir unsere Wege einrichten nach der Weisung, nach dem Stern, nach Jesus, nach seinem Wort. Und noch das Letzte. Er ist der mächtige König. Da steht auch vom Zepter drin. Dieser Biljam, dieser merkwürdige, für uns im Dunkeln stehende Seher, ahnt ja nur ein bisschen etwas von Jesus. Aber das, was er sieht, das ist für uns sehr wichtig, damit wir Jesus besser verstehen. Ich habe jetzt immer wieder auch in diesen Tagen Menschen getroffen, die sagen, wissen Sie, ich habe da meine Zweifel bei Jesus. Wenn Sie das haben, wenn Sie da nicht klar sehen, sind Sie ganz schlimm dran? Dann fehlt Ihnen ja die Weisung. Dann haben Sie keine Orientierung. Wenn Sie nur auf sich selbst gestellt sind, das gibt es jetzt viele, die sagen, ich möchte so mit meinem eigenen Leben das packen, oder wie ich vorhin sagte, in deiner Brust liegen deine Schicksalssterne. Du musst das bloß wollen, da kommen wir nicht weit. Dieser Biliam sieht das Zepter, und das Zepter war der Herrschaftsstab. Aus gutem Grund sagen wir ja, für uns haben die Sterne keine Bedeutung. Die Abergläubischen, die glauben ja an die Sternbilder. Und deshalb lesen sie Horoskope. Für uns ist das ein Unfug. Nein, wir sind nicht der Meinung, dass unser Leben auch nur im Geringsten irgendwo von den Sternen vorherbeschrieben ist. Im Gegenteil. Unser Leben soll allein bestimmt sein von dem mächtigen Herrn der Welt, von Jesus, der uns führt und der uns leitet und der uns lenkt. Und das soll uns wichtig sein. Er soll über mein Leben bestimmen, auch über meine Todesstunde, wie weit die Krankheit in unserem Leben Raum hat, wie weit böse Menschen mit uns spielen können. Soll er allein bestimmen. Ich möchte mein Schicksal in seine starke Hand legen. Aber jetzt ist nur wichtig, dass unser eigensinniges Herz nicht immer wieder eigene Wege geht. Das ist so schlimm. Und in diesen Adventstagen ist das ja eine Bitte. Komm, Jesus, und zieh in meinem Herzen ein. Mit Herz meint die Bibel immer, da wo unsere Pläne gemacht werden, wo die Hoffnungen wachsen, wo die Gefühle sind, wo der Willen sich immer wieder so trotzig gebärdet. Herr, komm du und sei mein Herr mit deinem Zepter, mit deiner Königsherrschaft. Wenn dieses Wort zitiert wird, so gestern Abend auch, dann lassen wir ja meist den zweiten Teil des Verses weg. Er wird zertreten, die Schläfen Moabs, sagen wir das so blutrünstig. Ich möchte Sie anleiten, auch die unbequemen Stellen der Bibel zu lieben. Unser Herr liebt alle Menschen und sucht alle Menschen, aber wer sich ihm entgegenstellt, muss zertreten werden. Schlimm. Hoffentlich sind Sie nie einer, der gegen Jesus steht. Er wird sein Königreich aufbauen in dieser Welt mit Macht. Für mich ist das ein großes Trostwort, wenn ich sehe, wie in unserer Welt der Teufel unheimlich viel Macht hat. Und ich weiß, Jesus wird auch alle Werke des Teufels zertreten. Er ist stärker. Wir waren vor ein paar Tagen mit Mitarbeitern von diesem Drogenrehabilitationszentrum in Frankfurt, Metanoia, zusammen. Was die mir erzählt haben, das hat mich schockiert. Die sagten, es ahnt keiner, was auf uns zukommt. Eine ganze Generation wird getötet. Sind viele Kinder auch von gläubigen Eltern schon längst gefangen, und wer einmal drin ist, und das ist bei Methadon dann noch aussichtslos, es gibt überhaupt gar keinen Ausweg mehr. Man kann sich nicht vorstellen, wie furchtbar die Gefangenschaft ist. Und es geht viel, viel weiter, als man ahnt. Sie sagt schon, die jungen Polizisten, die mit denen wieder reden, die sind schon wieder angesteckt. Es ist unvorstellbar, und keiner will das zur Kenntnis nehmen, wie heute in unserer Welt die dunklen Mächte das Sagen haben, junge Menschen mit sich reißen. Und wenn Sie das einmal sehen, freuen Sie sich dran und sagen, wenn Jesus das Zepter hat, dann kann er auch dem Teufel seine Macht zertreten. Und dann will ich Mut lernen. Dann will ich drauf zugehen, selbst auf unhaltbare Zustände sagen, Herr, ich will um diesen einen Menschen kämpfen. Ich will dem Teufel nicht das Feld überlassen. Ich möchte deinen Sieg erleben. Und ich möchte, dass du in diesen Tagen jetzt auch das fertig bringst. In dieser Familie, die so verzweifelt aussieht, im Leben dieses jungen Menschen, da sollst du siegen. Ich will mit dir kämpfen lernen. Merken Sie, wie das Wort auf einmal leuchtet. Er ist der, der das Zepter hat. Mich begeistert das, wenn ich in die Welt hineinblicke. Ich habe immer einen ganz anderen Blick der Welt als das, was in der Zeitung steht. Vor ein paar Tagen war ein Amerikaner da, der hat mir erzählt, wie in den fernsten Provinzen Asiens Menschen zum Glauben an Jesus kommen, unter den Riffkabilen eine Erweckung ist, unter den Bergern in Timbuktu und mitten in der Sahara. Wissen Sie, die Macht Jesu ist groß. Da, wo Menschen Jesus gehorsam werden, ihm folgen, ihm vertrauen, werden sie erleben. Da können sie mit Jesus sogar dem Teufel sicher geglaubte Beute entreißen. Sie dürfen das Reich Gottes bauen. Und das wollen wir in diesen Tagen. Deshalb bedeutet uns das Wort von dem Stern so viel. Das ist der Star, der leuchtet. Wir wollen mit Jesus leben, ihm die Türen weit aufmachen, dass er einziehen kann. Er soll uns Orientierung und Licht selber geben, aber wir wollen auch sein Zepter erleben, dass er bei uns herrschen und siegen kann. Jetzt bitte ich Sie einfach, dass Sie die Adventstage nicht bloß äußerlich feiern, sondern sagen, er soll bei mir Einzug halten. Ich möchte die Kraft Jesu erleben und möchte in der Kraft Jesu wirken. Amen. Und nun singen wir von dem Paul-Gerhardt-Lied, dem Adventslied, Warum willst du draußen stehen, du Gesegneter des Herrn, 402, die Verse 1 bis 3. 402, 1 bis 3. Beten. Du König der Ehren, Jesus Christus, unser Heiland, in diesen Adventstagen spüren wir auch so stark, wie unser Leben von der Vergänglichkeit bedroht ist und alles Fleisch wie Gras ist. Und es kommt auch so manche Wehmut und so mancher Schmerz wieder zum Vorschein. Da wollen wir ganz neu erleben, wie du es hell machst bei uns, wie dein Wort uns den Weg weist und wie du in unserem Leben als König und Herr Einzug halten willst. Wir wollen uns dir ganz zur Verfügung stellen und uns öffnen für dich. Und wir bitten dich herzlich, dass du auch uns gebrauchst, damit du deine große Königsherrschaft ausbreiten kannst. Damit wir in dieser dunklen Welt dein Licht weitertragen dürfen, zeige uns die Kranken und die Verzweifelten und die Einsamen, denen wir von dir sagen dürfen. Und gebrauche unsere schwachen Worte, dass dadurch Menschen dich entdecken. Wir bitten dich auch für alles feiern und für alles, was auch in unseren Gruppen und Kreisen geschieht, dass Menschen dich entdecken und dich finden. Lass du über aller Geschäftigkeit auch in diesen Wochen in unserer Stadt durch Menschen offene Ohren und Sinne bekommen. Für deine große Trostbotschaft, die du ihnen überbringen lässt. Und wir bitten dich jetzt, dass du auch in aller Welt, aber auch bei uns und in unserem Land, deine Herrschaft ausbreitest. Wir bitten dich für unsere Familien, dass Streit und böse Gedanken und Zwietracht und Unversöhnlichkeit besiegt werden durch deine Macht. Wir bitten dich für unsere Geschäfte, für unser politisches Leben, für unser öffentliches Leben, dass du Raum bekommst in unserer Welt, dass du siegen kannst, aber auch in deiner Gemeinde und in deinem Volk, dass du Sieger bist über Menschen und du stärker bist als alles, was wir gegen dich tun. Darum bitten wir dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, vom Lied 6, den letzten, den fünften Vers. Wir haben noch ein paar Mitteilungen. Jetzt merkt man, dass der neue Notizenzettel wieder bevorsteht. Darf ich das gleich sagen, was noch rein soll von den Gruppen? Neuen Notizenzettel, das müsst ihr bis morgen früh um 8 Uhr haben. Der soll besonders die Sachen, die im Januar und Februar sind. Soweit geht das nämlich. Dann ist das immer in einem schon weg. Jetzt im Anschluss probieren wir doch das Singen mit den Posaunen. Hier an ein paar Stellen der Gemeinde, wenn Sie mitgehen können, zuerst unten am Schaukasten, hier gleich in der Dobelstraße. Da bitte ich Sie einfach, uns hier zu helfen, damit wir die Leute in unserem Gemeindebezirk aufwecken mit einem Adventslied. Am nächsten Sonntag ist unser Altenmittag, Nachmittag um 15 Uhr. Im Gemeindebrief wurden alle eingeladen. Weitere Einladungen ergehen nicht mehr. Ich hoffe, dass der Gemeindebrief Einladung ist. Ich will es bloß denen sagen, die nicht im Gemeindebezirk wohnen, die haben ja keinen bekommen. Alle hier ab 65 Jahre herzlich eingeladen zu einem Adventsnachmittag nächstes Mal. Sie dürfen gerne auch Bekannte oder Nachbarn mitbringen. Wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen. Adventsnachmittag um 15 Uhr im großen Saal unseres Gemeindehauses und nimmer auf weitere Einladungen warten. Sagen Sie das auch den anderen, die in Ihrer Nähe wohnen. Am Dienstag im Bibeltraining spricht Dr. Fritz Laubach, langjähriger Leiter der Deutschen Evangelischen Allianz, erzählt uns einiges über den Bau des Tempels von Jerusalem, Dienstag um 19 Uhr. Ich darf noch mal darauf hinweisen, jetzt in diesen Adventstagen auf die schönen neuen Kinderchorkassetten. Da ist auch eine Kassette mit Weihnachtsliedern von Kindern dabei. Es hat uns jemand geschrieben, der über Kassetten gehört hat, nur der von auswärts sein, der sagt, er wollte die Kirchenchorkassetten, nein, die Kinderchorkassetten. Also, die Kinder wunderschön mit den Kinderstimmen, eine mit Weihnachtsliedern, eine sonstige mit Kinderliedern, die fröhlichen Stimmen, wo unser Kinderchor eine ganze Reihe davon gesungen hat, auch die, die früher da schon im Hensler Verlag erschienen sind. Am nächsten Sonntag gibt's auch noch den Verkauf der Kenia-Taschen, dieser Webarbeiten aus Äthiopien und dieser Lederwaren aus Peru. Das ist dann am nächsten Sonntag schon vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst im unteren Saal, wenn Sie sich darauf einrichten wollen. Und dann will ich noch darauf hinweisen, dass am nächsten Samstag und übernächsten Samstag Dr. Gerhard Meyer vom Albrecht-Bengel-Haus die Bibeltage hält bei den Eidlingern in der Danniger Straße. Da liegen hinten so gelbe Zettel. Nehmen Sie die mit, orientieren Sie sich. Und wir sind so froh, dass in unserer Nähe so etwas Gutes angeboten wird. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das Gustav-Adolf-Werk für die evangelischen Gemeinden in der weltweiten Zerstreuung bestimmt. Und in einem Taufgottesdienst um 12 Uhr werden heute getauft Jochen Martin Deuter, Sonnenbergstraße 12, und David Niklas Landenberger, Schilfweg 16. Und nun wünsche ich Ihnen allen eine fröhliche Adventszeit, und wir wollen uns alle unter den Segen Gottes stellen, dass er seine Hand auf Sie lege, vor Ihnen hergehe mit seinem Licht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.